SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Bubi Heilemann hat Pop- und Rockgeschichte fotografiert und ist darüber ein Stück weit jedenfalls selbst zur Legende geworden. Heute Vormittag ist er bei uns. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Bubi Heilemann, wir haben gerade Elton John gehört. Den haben Sie mal, lange ist es her, fotografiert und ihn zu diesem Zweck auf sein Klavier gesetzt, stimmt's?
Ja, also es war ja so, die Fotosessions, die ich so gemacht habe, die waren eher dreigeteilt. Das eine war entweder live auf der Bühne, da hatte ich natürlich den wenigsten Kontakt zu den Künstlern. Und das zweite war dann meistens eine Studioproduktion, wobei dies nicht immer im Studio stattfand. Ich habe den ganzen Kram eingeladen und bin dann dahin gefahren, wo immer. Und das war dann natürlich schon sehr viel intensiver. Und meistens wurden die Künstler auch dadurch überrascht, was ich da so mitgebracht habe. Und das dritte ist eben, dass ich Home-Stories machen durfte.
Okay.
Aber bei Elton John war es so, ich hörte es läuten, dass er in München ist. Und da das alte Kumpels von mir waren, die dieses Studio betrieben haben, das Arabella-Studio im Arabella-Haus, Musicland hieß es, glaube ich, das gehörte Giorgio Moroder und der hat mich immer mal gefragt, kannst du mir nicht ich könnte dir und so. Und dann war Elton John da und gesagt, hat mich angerufen und dann durfte ich dahin. Und da habe ich aber dann noch was vorbereitet, nämlich ich habe ein altes Klavier genommen und das dahin schleppen lassen und das war irrsinnig bemalt. Und der war ganz begeistert, dass sowas war. Und dann hat er mit diesem Klavier posiert, hat sich oben drauf gesetzt und gespielt und alles Mögliche. Und das habe ich in Bildern festgehalten.
Und mit diesem Foto verdienen Sie heute noch immer mal wieder den einen oder anderen Euro.
Ja, ich habe einen Agenten, der sitzt in London und der macht weltweiten Vertrieb für meine Fotos.
Haben Sie einen ungefähren Überblick, Bubi Heilemann, über Ihr Archiv? Also ich frage deshalb, wenn jemand auf mehr als 250 Bravo-Titel Bilder und Bravo Starschnitte kommt, dann ist ja da einiges an Material.
Also ich habe mehrere Lager, schon aus Sicherheitsgründen, damit die nicht alle irgendwie bei einem Brand oder so mal vernichtet sind, aber diese Lager werden von mir auch selten betreten, außer wie gesagt, es kommt einer und sagt, hast du eigentlich auch Sex Pistols fotografiert? Natürlich habe ich die fotografiert und dann muss ich da runtersteigen und das suchen und rausziehen, aber es ist einigermaßen organisiert. Also wenn ich gefragt werde, wie viele Bilder ich denn da so habe, ich antworte immer Millionen Dias. Deswegen, wenn jemand sagt, ja, das musst du alles digitalisieren, das ist gar nicht möglich. Also da muss man, meine Frau sagt immer, das musst du dann in Scanner in den Knast tun und möglichst lebenslängliche damit beauftragen, damit sie das alles
also
scannen können.
Millionen Dias, ich vermute mal in jedem Fall Hunderte, vielleicht auch Tausende von den Rolling Stones. Da gab es jetzt nun kürzlich die traurige Nachricht, dass Charlie Watts gestorben ist, den Sie auch fotografiert haben.
Ja, natürlich.
Der aber jetzt keiner war, zu dem man nun, denke ich jetzt mal, so eine emotionale Beziehung aufbauen konnte.
Nee, oder? Das kann man wirklich nicht sagen. Das war ein Herr. Mhm. Ja, immer in Schlips und Kragen und mit guten Anzügen gekleidet.
Gute Manieren auch?
Gute Manieren. Und also es war keiner von den Wilden, die also auch Hotelzimmer zertrümmern und solche Scherze, das gab's bei Charlie alles nicht. Er ist ja im Grunde ein Jazz-Drummer gewesen. Er hat in London im Ronnie Scott's Club immer gedrummt, gespielt. Und da kam er her und ja, eigentlich hat ihm das auch das Leben lang gefehlt. Okay. Also er ging dann da auch mal privat ab und zu hin und machte einfach eine Jam-Session mit.
Bubi Heilemann, der ein riesiges Repertoire an Künstlern und Bands hat, die er fotografiert hat. Es geht letztlich von AC/DC bis zu Roy Black. Kann man so formulieren?
Ja, also ich sage immer von ABBA bis Zappa, ne?
Okay, Zappa haben Sie auch erlebt.
Ja, ja.
Großer Künstler.
Ja, ja.
Und lange tot.
Ja.
Apropos ABBA, die haben für heute Abend so eine Livestream-Geschichte angekündigt. Wissen Sie, was da passieren wird?
Also ich kann jetzt im Augenblick eigentlich nur von Berlin sprechen. Also heute Abend um 17 Uhr ist Einlass in einem Lokal in Berlin. Um 18 Uhr fängt da die Party an, also es ist eine Party. Und um 18.45 Uhr wird dann also dort Screaming, also übertragen. Aus meinen Informationen, auch aus dem ABBA-Büro, ist es so, dass dort diese Avatar-Figuren zumindest schon mal auftauchen, mit denen sie eine große Tournee machen wollen. Aber diese Tournee findet vorläufig noch nicht statt. Das ist noch nicht richtig ausgegoren. Ist also alles ein bisschen verschoben worden durch Corona.
Also die haben sich wieder, verzeihen Sie, die haben sich wieder zusammengetan, machen wieder Musik, planen eine Tour und bringen, Frage, auch eine neue CD raus.
Wissen Sie das? Also die neuen Titel, da werden heute, soweit ich es richtig verstanden habe, hoffentlich zwei Titel immerhin vorgestellt. Mhm. Zwei neue Songs gibt es heute Abend von ABBA.
Ja.
Und die, da gibt es, es wurde also extra ein Theater umgebaut in London, wo diese Dinger das erste Mal aufgeführt werden.
Ist das eine gute Idee, dass die nochmal auf die Bühne kraxeln?
Also die kraxeln nicht auf die Bühne. Das sind Figuren. Das sind also einfach nur so, ich habe die schon mal gesehen. Ich bin sogar mal mit auf die Bühne gegangen mit den Figuren. Die werden jetzt natürlich noch besser geworden sein in der Zwischenzeit.
Na Herr Heilemann, das war irgendwie salopp formuliert im Sinne von, macht es Sinn, nach so vielen Jahren wieder sein Comeback zu geben?
Also Björn sagt dazu immer, es ist nicht möglich, dass wir persönlich auf die Bühne gehen. Die Leute haben uns so in Erinnerung, wie wir 1970, also 74 bis 80 unterwegs waren. Und das geht nicht. Ich kann nicht da wieder hin, weil die wären entsetzt, die Leute.
Also muss was Neues kommen.
Es muss was Neues kommen und deswegen werden diese virtuellen Figuren gemacht.
Jetzt müssen wir, Bubi Heilemann, die Kurve kriegen zu Alice Cooper. Der große Alice Cooper, von dem ich eine kleine Geschichte erzählen kann oder darf. Ich bin mal vor gefühlten 150 Jahren mit dem im Aufzug gefahren und hatte bis dahin noch nie einen Menschen gesehen mit einer größeren Nase. Ehrlich. Ja, gut. Ihre Geschichte mit Alice Cooper ist deutlich inhaltsreicher und üppiger, weil Sie 2 Jahre den begleitet haben auf Tournee.
Ja, natürlich nicht ständig, aber ich bin immer wieder hin und her geflogen. Also ich hatte ja auch noch andere Künstler in der gleichen Zeit zu bedienen. Aber es war, ich bin also in seinem Privatflugzeug in Amerika mitgereist und da war was ganz Verrücktes, was ganz Witziges. Und zwar hatte der in dem Flugzeug ein Spielcasino.
Im Flugzeug?
Im Flugzeug, ein Blackjack-Tisch.
Okay.
Und da saßen seine Musiker alle dran und er saß als der Banker gegenüber. Mhm. Und dann wurde den Jungs die Kohle abgezockt, die sie vorher für ein Konzert bekommen haben. Überhaupt, das ganze Flugzeug war so dekoriert wie so ein Teenie-Zimmer mit ganz vielen Posters an der Wand und Erinnerungen an irgendwelche Fußballmannschaften Amerikas oder beispielsweise, es hing ein riesiges Poster von Uschi Obermeier an der Wand.
Auch noch.
Und auf meinen Fotos sieht das jetzt so aus, als wäre die wirklich da. Aha. Und der hat sie dann betastet. Ja, und ist auf den Fotos auch alles zu sehen, kannte da gar nichts.
Okay.
Und das war, ja, das war natürlich schon ein Highlight, muss ich sagen, mit ihm. Und der ist dann auch nach Deutschland gekommen, da war ja noch ein kleiner Break zwischendrin. Und da ist er dann auch wieder mit einem Flugzeug gereist und das hieß sogar Alice Cooper mit riesigem Schrift dran.
Bubi Heilemann, der so lange für Bravo gearbeitet und fotografiert hat, irgendwann Anfang der 80er auch mal kurzzeitig stellvertretender Chefredakteur war, korrekt?
Richtig.
Gell?
Ja, haben gut Sie noch, informiert.
Haben Sie, ja, ist ja im Zeitalter von Herrn und Frau Google relativ einfach. Ja. Gibt es Bravo? Ich muss diese ganz banale Frage
stellen. Also erstmal ist es so, dass noch? Bravo dieses Jahr, beziehungsweise in diesem Monat am 26. August, ins Rentenalter gekommen ist, nämlich
65.
Ist 65 Jahre alt. Ah. Ja, also und ich habe davon 15 bis 20 Jahre persönlich mitgestrickt an dem Blatt. Und
gibt es da noch eine persönliche Verbindung zu oder ist das einfach jetzt eine ganz andere Generation, die da unterwegs ist?
Eine ganz andere Generation. Also die letzten Verbindungen waren zu dem Chefredakteur Arne Gernand, der viel jetzt auch im Fernsehen und in Sendungen auch ist und erzählt von Bravo. Aber der war immer Musikredakteur.
Okay.
Und so das Gesamtbild, so inklusive Dr. Sommer und so, das kann ich schon etwas besser beurteilen. Aber ich war Sie, zum Beispiel der Chef von Dr. Sommer,
das klingt. Ich wollte gerade sagen, also wenn ich das von mir aus sagen darf, auch sehr, sehr lange her, ich habe mal eine Reportage über die Bravo gemacht.
Okay.
Und habe dann also in München, vor Ort festgestellt, Dr. Sommer ist ja ein Phantom. Dr. Sommer war das war damals eine Gruppe von Psychologinnen,
richtig,
die pubertierenden Fragen von sehr jungen Menschen beantwortet
ganz
haben.
Ganz genau.
So war's.
So war's. Es gab auch Männer.
Echt?
Ja. Gab auch Männer. Aber Psychologen, ja, ich weiß nicht, ob ich das hier so sagen kann, aber mein Eindruck war zu der Zeit, dass die ganz viele Probleme selber haben.
Die Psychologen oder die Psychologinnen, kann ich jetzt nicht so,
ja,
weiß ich nicht. Okay, gut.
Vielleicht lag es auch an meinem großen Schreibtisch, wo sie davor saßen.
Sagen Sie mal, aber wenn Sie,
Leid klagten.
Wenn Sie dafür verantwortlich waren, waren die Fragen eigentlich alle echt?
Die waren alle echt.
Waren die echt?
Ja.
Die waren nicht gefaked?
Nein. Wir hatten auch die ganze Umfrage, wer ist der Star der Woche und so, das war alles echt. Aha. Weil es gab eine Situation bei Bravo, da wurden Leute wirklich angesprochen, die wir schon kennen, beziehungsweise die schon mal an Bravo geschrieben haben.
Aha.
Also wenn man zum Beispiel bei der Hitparade mitmachen wollte, es gab ja eine eigene Parade, da musste man dann eine Postkarte einschicken und da konnte man auch was gewinnen. Deswegen haben natürlich alle Leute geschrieben und haben auch ihre genaue Adresse angegeben. Und da aus diesem Fundus von diesen Postkarten hat man eine rausgezogen oder 20 rausgezogen und daraus wurde dann befragt.
Dann gab es ja noch diesen legendären Bravo-Starschnitt, ja, der dann über den jeweiligen Betten in den jeweiligen Kinder- und Jugendzimmern hing. Hingen da auch die von Ihnen fotografierten Bay City Rollers?
Natürlich.
Okay.
Also wenn ich heute so Leute in unserem Alter kennenlerne und die wollen wissen, was hast du eigentlich so beruflich gemacht, dann frage ich oftmals, was war denn deine Lieblingsband?
Ah.
Und dann, wenn da gesagt wurde, Sweet oder Bay City Rollers oder aber, dann konnte ich sofort einhaken und sagen, na, da hattest du bestimmt meine Poster in deinem Kinderzimmer hängen.
Okay. Also Bay City Rollers, da gibt es dann noch eine nachträgliche Geschichte insofern, dass Sie mit dem inzwischen verstorbenen Sänger der Bay City Rollers in den 90er Jahren so eine Karaoke-Geschichte in München gemacht haben.
Ja, also ich habe nach meiner Zeit als Regisseur für Formel 1, dieser Musiksendung, die es dann nicht mehr gab, überlegt, was könnte man so machen. Und Leslie, der Sänger, Les McKeown, war also schon lange mit mir befreundet. Mit denen war ich in Japan und auf der ganzen Welt, Home Stories etc. Und mit dem habe ich mich zusammengetan und dann haben wir beide überlegt, was könnte man denn jetzt so treiben. Sind wir zum Beispiel in den Osten gefahren und wollten da irgendwas aufmachen, eine Disco oder irgendwie ein Haus kaufen oder irgendwie. Und dann er war mit einer Japanerin verheiratet und da gab's Karaoke, war unglaublich im Kommen. Nicht bei uns in Deutschland, aber in England ganz viele Bars. Und dann haben wir überlegt, ach, das könnten wir auch.
Und das haben Sie dann in München gemacht.
Ein Geschäft gegründet, ein richtiges, wo man hingehen kann und eine Karaoke-Anlage oder nur ein Lied kaufen.
Aha.
Und das gibt's heute noch.
Die Status Quo haben Sie auf der Bühne fotografiert, im Studio oder Home Story?
Nein, also da auf der Bühne und vielleicht auch mal an irgendeinem Baum.
Ja.
Aber so privat, wie ich das sonst oft mit Rockbands machen konnte, habe ich nicht gemacht. Das machte dann ein Kollege.
Mhm. Wobei Sie ja noch diese wirklich goldenen Jahre erlebt haben. Die 60er, vor allem auch die 70er Jahre. Geld hat überhaupt keine Rolle gespielt.
Nein.
War einfach da, bedeutete First-Class-Flüge waren die Regel.
Genau. Da gab es vormittags noch, wenn man einen Frühflug nahm, gab es in der ersten Klasse noch Spiegeleier mit Schinken.
Okay. Dann, dann die besten Hotels?
Ja, weil ich konnte ja dem Verlag gegenüber immer sagen, ja, ich muss da wohnen, weil da sind die Künstler und die möchte ich dann wenigstens irgendwie greifen.
Ja. Mit anderen Worten, man hat eine Form von Freiheit gehabt, die, wenn Sie sich heute Ihre Kollegen angucken, da hat sich schon verdammt viel verändert.
Nein, das ist gar nicht vergleichbar. Ich sage auch immer, die Armen, die heute da sich genauso den, Entschuldigung, Arsch aufreißen, wie wir damals, und dann kriegen die so 30 Euro für ein Bild, das irgendwo dann gedruckt wird. Das war bei uns ganz anders. Also es war eine tolle Zeit. Ich bereue nichts. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Klar. Und die Bands hatten natürlich damals auch alle Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wenn man sich mal anguckt, was die alles in die Verträge haben reinschreiben lassen, wenn sie auf Tour gegangen sind. Da kam ordentlich was zusammen.
Aber das war in meiner Zeit nicht so. Also ich konnte beispielsweise Bands so wie Queen ein ganzes Konzert fotografieren. Aha. Das ist heute ja gar nicht mehr möglich. Da werden die ersten zwei Titel oder drei Titel maximal freigegeben, wo man dann Fotos machen kann. Und dann ist das Licht da auch nicht so besonders, weil es natürlich auch gesteigert wird im Laufe der Show. Und wenn sie das alles nicht haben, ist das doof.
Ist
das? Da habe ich dann auch aufgehört, irgendwann zu sagen, das möchte ich weitermachen. Da bin ich dann Gott sei Dank eingeladen worden in die Chefredaktion.
Ich wollte gerade sagen, also diese On-Stage-Fotografiererei, also Konzerte abzufotografieren, Bands auf der Bühne, also da wiederholt sich natürlich schon sehr, sehr schnell sehr viel. Also da sich künstlerisch zu verwirklichen, stelle ich mir schwierig vor.
Es war auch die Zeitschrift, die gepusht hat. Ne? Also meine, wir haben nicht umsonst so viel Geld verdient und auch so ein Leben gehabt, wie wir gelebt haben. Weil wir wurden schon ein bisschen gepampert, weil die Chefredaktion hat immer gesehen, dass die hatten ja das Material dann in Form von Dias damals noch auf dem Tisch liegen und dann mussten daraus Titelbilder und Starschnitt oder Stories mussten daraus gezaubert werden. Und das war schon auch sehr, sehr aufwendig.
Sie haben viele Künstler, viele Bands fotografiert. Eine Band ist Ihnen deshalb besonders in Erinnerung geblieben, weil das heftige gesundheitliche Folgen für Sie hatte.
Also das gab eine Zeit, da waren Police im Grunde die Band, die Eberhard Schöner musikalisch unterstützt haben. Der Eberhard Schöner ist eigentlich ein Dirigent von einer klassischen Orchester.
Ja.
Und der hatte eine Show so mit Laser, das allererste Mal so. Und ich war im Zirkus Krone und da spielten die dann. Ne? Die waren also befreundet mit dem Eberhard. Und ich bei diesem Konzert, diese Lasergeschichten, die fanden natürlich unter der Decke statt.
Aha.
Im Zirkus Krone in München. Und dann musste ich mich auf den Fußboden legen, um das also alles irgendwie ins Bild zu bringen. Und da war es ziemlich zugig in so einem Zirkus, obwohl es ein fester Bau war.
Und das Ergebnis war?
Ergebnis Lungenentzündung.
Nicht so schön. Bubi Heilemann, der als langjähriger Bravo-Fotograf im kollektiven Gedächtnis unserer Hörer verankert ist, wie eine Mail beispielsweise von SWR1-Hörerin Sibylle zeigt. Sie schreibt, ich hatte einen Bravo-Starschnitt Alice Cooper an meiner Kinderzimmertür hängen. Mein Vater, Klammer auf, Jahrgang 1933, Klammer zu, ist ausgeflippt. Ich hatte Hausarrest, weil ich mich nicht gleich dazu bereit erklärt habe, dieses Ding da wegzumachen. Habe anschließend Marc Spitz aufgehängt mit seinen 7 Medaillen um den Hals und dann durfte ich wieder raus. Ich vermute fast, sentimentale Geschichten dieser Art hören Sie öfter, oder?
Ja, allerdings, ja.
Ja?
Ja, also ich habe ja so diese ganzen Accounts, Facebook und
Twitter,
Instagram, genau.
Da turnen Sie überall rum?
Und überall und deswegen, das passiert. Leute
schreiben. Das kennen Sie, ne? Diese Welt von damals, diese 70er Jahre, also inklusive diesem Posing, diesem Rock'n'Roll-Posing, da war natürlich auch sehr viel Inszenierung dabei. Wenn man sich beispielsweise eine Band anguckt wie AC/DC, ich glaube so im persönlichen Umgang, wenn man normal mit denen redet, wenn sie nicht auf der Bühne sind, ist das vollkommen okay oder täusche ich mich da?
Das war zumindest vollkommen okay. Ich kann das heute nicht beurteilen, abgesehen davon, dass es die Originalmusiker auch im Grunde gar nicht mehr gibt. Also Bon Scott war natürlich der zu meiner Zeit da noch war, den habe ich natürlich fotografiert. Und
lange
auch
tot.
Der ist tot und den späteren Sänger der Band kannte ich auch sehr gut. Und zwar, als er noch Sänger bei Christie war. Das ist auch eine Popband gewesen, die einen großen Hit hatten. Und der wurde da weggelockt und kam dann zu AC/DC.
Nein, zwischendurch war er Axl Rose
zu denen
von
Guns N'
Roses dann mal kurz auf der Bühne zusammen mit AC/DC. Aber egal.
Ja. Klar. Und die hatten Backstage so ein Pub sich hingebaut, wo es was zu trinken gab. Die waren schon ganz gut drauf.
Aha.
Und die hatten so Regiestühle, wo dann die einzelnen Namen auch drauf standen.
Okay.
So. War sehr lustig. Also die habe ich auf der King's Road mal fotografiert, nachdem sie ein Konzert gegeben haben in einem kleinen Club, dem Marquis Club in London. Und ich fand die so toll, dass ich erstens mit ihnen sofort auf der King's Road Fotos gemacht habe, so richtig Gruppenbilder, die selten sind bei AC/DC. Und dann habe ich sie auch nach Deutschland geholt.
Okay.
Das erste Mal. Und zwar in einem kleinen Club in München, PN, Hithouse hieß das.
Aha.
Und nachdem die da so gut angekommen sind, habe ich sie auch mit nach Duisburg genommen, in die Rhein-Ruhr-Halle. Da gab es so eine Bravo-Veranstaltung und da haben sie dann auch gespielt.
Dann haben sie sehr oft Rod Stewart fotografiert, mit dem Ergebnis, dass da auch, glaube ich, mindestens ein Bildband rausgekommen ist. Wenn Sie diesen Rod Stewart kurz mit 2, 3 Sätzen charakterisieren sollten, was fällt Ihnen ein?
Also Rod Stewart ist ein cooler Typ. Er ist ja auch ein Schotte. Er ist Fan von einem schottischen Fußballclub, aber richtig, ein richtiger Fan. Der trägt auch privat solche Joggingklamotten, wo das Logo draufsteht.
Okay.
Und als ich ihn zum Beispiel einmal getroffen habe in Bremen, ich habe mich da immer an den Musikladen rangehängt, so wie bei Disco, beim ZDF. Und da war er auch so in solchen Klamotten gekleidet und spielte im Hof von dem Hotel mit sich alleine Fußball.
Okay, mit sich alleine, auch nicht schlecht. Sie haben im Jahr 1969 dieses legendäre Foto gemacht. John Lennon, Yoko Ono und die Friedenstaube. Kann man davon ausgehen, Bubi Heilemann, das ist das meistverkaufte Foto Ihrer ganzen Fotografiekarriere?
Nein, nein.
Nicht?
Das ist definitiv. Aber das Foto halte ich auch ein bisschen in der Schublade. Weil das finde ich so wichtig und so groß, dass ich es nicht so einfach verkaufe an jedermann, sondern das ist es war beispielsweise eine Doppelseite in Look und Live in Amerika.
Ja.
Und deswegen, das Foto ist jetzt nicht so, das promote ich auch nicht.
Wie ist es zu diesem Foto eigentlich gekommen?
Ja, ich habe eine Home Story mit John und Yoko machen können, und zwar in ihrem Schlösschen in Windsor.
Mhm.
Und ein ziemlich weitläufiges Ding. Und meine, wenn man eine Fotosession haben kann mit John Lennon, das ist ja weltbewegend.
Mhm.
Da habe ich mir sehr viel Gedanken vorher machen müssen, was mache ich mit dem? Man kann nicht zu dem Künstler sagen, du hör mal, ich komme. Und wir machen dann ein bisschen was, sondern das war bei uns so wie mit Fernsehproduktionen. Wir sind da mit 3 Lastwagen erschienen und hatten eine komplette Studio-Blitzanlage dabei und Stühle und weiß der Kuckuck und ein kleines Buffet und Champagner. Das war eine ganz andere Produktion. Und der hat natürlich damit gerechnet, da kommt ein Fotograf, wie immer, so in England, die haben ihre Kamera dabei, um den Hals hängen und ein Blitzgerät. Und dann stell dich mal dahin und peng, dann geht der wieder.
Nach 10
Minuten.
Wir
haben da richtig stundenlang produziert. Und unter anderem hatte ich mir ausgedacht, jetzt ist gerade so diese Friedensbewegung, die war da 69, da müsste man irgendwas, und er war ja auf diesem Trip da rund um die Gegend nach Amsterdam und nach Wien, wo er im Sack aufgetreten ist, etc. Da habe ich mir überlegt, was mit Frieden, was fällt mir da sofort ein? Friedenstauben.
Okay.
Und dann haben wir einen Züchter organisiert, der, wie gesagt, auch mit seinem Lastwagen kam, mit einem großen Korb und mit ungefähr 10, 12 weißen Tauben.
Ja.
Und dann haben wir eine weiße Hintergrundrolle in deren Eingangsbereich gehängt, und dann haben wir das fotografiert, und diese Tauben sind durch die Blitzgeräte aufgeflogen und haben sich ausgerechnet bei Yoko auf den Kopf und bei John auf die Schultern gesetzt.
Dieser John Lennon hat dann noch 11 Jahre gelebt, bis er dann im Dezember des Jahres 1980 getötet wurde, ermordet wurde. Sie kennen, glaube ich, das Haus, vor dem das passiert ist.
Genau, das Haus, wo er gewohnt hat, das war auch die Filmkulisse von Rosemary's Baby.
Oh Gott.
War ja auch eine sehr komische Story. Und er ist auch quasi, er hat da so einen Gedenkstein direkt gegenüber. Also jetzt, aktuell war ich dann auch mal da und habe gesehen.
Wenn Sie diesen John Lennon mit 2, 3 Sätzen charakterisieren müssten, wie er auf Sie gewirkt hat, was würde Ihnen da einfallen?
Also ich fand damals, der war mir sehr, sehr ähnlich.
Aha.
Also der war irgendwie super cool, relaxed. Der war ja mein Baujahr.
Ja. Und 1940 beziehungsweise 1941.
Ja, und dann hatte der diese kreisrunden Brille.
Aha.
Die hatte ich auch. Ich wurde auch im Chicago Hilton von dem Doorman angehalten, und ich möge doch ein Autogramm für seinen Enkel geben. Er konnte ja nicht mich gemeint haben. Er wollte natürlich ein Autogramm von John Lennon.
Eher nicht. Bubi Heilemann, die Reaktion der Hörerinnen und Hörer ist so, dass viele doch auf sehr sentimentale Art an ihre Jugend erinnert werden. Ein Hörer weist uns dankenswerterweise darauf hin, dass die erste Band von Bon Scott nicht Christy hieß, sondern Jordy. You know?
Ja, also das wurde mir jetzt klar, dadurch, dass der Hörer das gesagt hat. Es ist wirklich so. Jordy ist die Antwort und nicht Christy. Aber eine kleine Nuance auch, das, was der Hörer gesagt hat. Es ging nicht um Bon Scott.
Sondern?
Um den Nachfolger, den Brian Johnston.
Alles klar. Dann Yoko Ono, schreibt ein Hörer, hat er auch mal fotografiert.
Ach.
Und ein Hörer schreibt, das ist eine so schöne Formulierung, dass ich sie wörtlich bringen möchte. Die Bilder von Herrn Heilemann trugen sehr zu meiner pubertären Freude an der Glitzerwelt des Showbusiness bei.
Sehr schön.
Schön formuliert.
Gut formuliert, ja.
Ja. Sie haben auch Menschen fotografiert, die früh gestorben sind. Wir fangen an mit Jimi Hendrix. Sie haben den vermittelt durch irgendeine Plattenfirma, da war er noch sehr unbekannt, getroffen. Was war seine Reaktion, als er Sie gesehen hat?
Erstmal hat er sich gefreut, dass das war ja bekannt, wer Bravo ist, ja, nicht Heilemann. Und und dann hat er mir irgendwann in Hamburg, wo das Ganze stattfand, einen Joint angeboten. War dann mein erster in meinem Leben.
Den haben Sie angenommen?
Ja, klar.
Also Sie dürfen von sich sagen, Sie haben mit Jimi Hendrix einen Joint geraucht.
Richtig.
Okay. Jim Morrison, haben Sie den
auch? Ich hoffe, die Polizei steht nicht gleich vor der Tür.
Nein. Heilemann, das ist verjährt.
Ach so, in Ordnung.
Jim Morrison,
Jim Morrison hatte ich nur ein ganz kleines, kurzes Vergnügen, nämlich in der Festhalle in Frankfurt.
Aha.
Da hatte mir der legendäre Veranstalter Fritz Rau das ermöglicht, dass ich hinter der Bühne mein kleines Studio aufbauen durfte. Und da hat dann die Band mehr oder weniger missmutig sich hingestellt.
Okay.
Aber es wurde gerade ein Titelbild auf einer großen internationalen Rockzeitung.
Die große Janis Joplin. Haben Sie die mal persönlich erlebt?
Da geht es mir ähnlich wie Ihnen, nämlich im Lift, nur nicht beim SWR, sondern im Lift von einem Luxushotel in London, wo ich immer sowieso wohnte, dem Royal Garden Hotel.
Okay.
Und ich traf sie im Lift, Dressing Gown, also mit so einem Nachthemd mehr oder weniger. Und in der Tasche von dem Nachthemd steckte tatsächlich eine Flasche
Whisky.
Ja.
Jim Beam, egal, irgendwas.
Genau, es war Southern Comfort, Entschuldigung.
Okay.
Das kann mich nicht an alles erinnern.
Also, meine Begegnung, das nochmal zu sagen, weil es schon eine Weile her, meine Begegnung im Aufzug mit Alice Cooper war das Erkennen der großen Nase und ihre Begegnung im Aufzug war Janis Joplin im Morgenmantel mit einer Flasche
Whisky. Southern Comfort.
Southern Comfort. Brian Jones, haben Sie den fotografiert?
Den habe ich dann nicht mehr erlebt, sondern ich habe das erste Konzert nach seinem Tod im Londoner Hyde Park begleitet und da war das erste Mal der neue Gitarrist dabei.
Ja. Bubi Heilemann ist unser Gast heute Vormittag, der lange Jahre Rock- und Popfotograf, vor allem auch in Diensten von Bravo, nicht nur Rockmusiker, sondern auch Berufskollege als Fotograf.
Ja, hat sich bis zu mir rumgesprochen.
Ja, aber zu dem haben Sie, glaube ich, jetzt nicht den ganz großen Draht. Einfach nein.
Nein.
Ist einfach so. Ein Hörer möchte wissen, ob Ritchie Blackmore von Deep Purple arrogant und unnahbar gewesen sei.
Also das kann ich nicht beurteilen, außer zu mir. Zu mir war er nicht unnahbar. Ich war sogar bei ihm zu Hause mit seiner Familie, habe ihn in seinem Häuschen fotografiert, damals, als er ein Star war.
Wie war denn Jimmy Page als Star?
Jimmy Page war ein bisschen zurückhaltend, etwas cooler. War voll auf seine Gitarre und auf seine Musik konzentriert und hatte für so einen Blödsinn wie Fotos in Bravo und so keinen Bock.
Okay, dann gab es immer, oder den gibt es ja immer noch, den großen Robert Plant, an dem sich Heerscharen von Rocksängern orientiert haben. Wie haben Sie ihn erlebt?
Also erstmal war es meine Musik in der Zeit. Also Stairways to Heaven war für mich natürlich irgendwo so eine Hymne. Und der war ganz zugänglich, der hat mich noch jahrelang angerufen in meinem Haus in München und hat gesagt, ey Bubi, ich komme nach München, lass uns mal irgendwie ein paar Weiber aufreißen.
Okay.
Auf jeden Fall, ich habe den fotografiert mit einem nackten Mädchen backstage in der Olympiahalle in München.
Das ist ja heutzutage unter MeToo-Kriterien alles höchst fragwürdig.
Ja.
Aber dieses kleine Fässchen machen wir jetzt nicht mehr auf am Ende.
Nein.
Robert Plant, ganz großer Sänger,
ja.
Aber große Band, auch wenn ich jetzt persönlich gestehen muss, dass die mir jetzt nicht so viel bedeutet haben wie Led Zeppelin. Jetzt gibt's ja möglicherweise dieses Comeback. gibt's eigentlich, weil Sie kennen die ja auch privat ganz gut. Sind die privat irgendwie noch verbandelt oder macht da jeder sein eigenes?
Also Agneta ist ein bisschen außen vor. Sie sitzt auf ihrer Insel und freut sich des Lebens, hat ja viel Nachwuchs auch inzwischen so indirekt bekommen. Also ihre Tochter hat auch schon wieder Kinder und sie hat einfach keinen Bock mehr darauf. Und sie fliegt ja auch nicht gerne nach einem Vorfall in Amerika damals in den 70er Jahren.
Und die macht jetzt trotzdem mit?
Die macht, zumindest bei der Aufnahme hat sie mitgemacht. Aha. Jetzt passiert ja quasi gar nichts mit der. Okay. Sondern ich glaube, gehört in die Kirche, aber ich wette, dass heute da außer Björn vielleicht und außer Frieda wahrscheinlich gar keiner auftaucht von den Originalmusikern. Es wird die Musik präsentiert. Aha. Das heißt, es werden, soweit ich weiß, zunächst mal 2 neue Titel heute Abend gestreamt. Aha. Das heißt, man kann das sich im Internet ansehen, die ganze Aktion.
Und privat geht da jeder der 4 seine ganz eigenen Wege?
Ja, die
Wege.
Haben ja, die Jungs sind neu verheiratet. Aha. Und auch Frieda war ja neu verheiratet. Die hat jetzt auch wieder irgendeinen Freund, der Herr Schmidt heißt. Also,
okay. Ja. Vielen Dank, dass Sie da waren und gute Heimreise nach München, Bubi Heilemann.
Dankeschön.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.